Wer von euch ist schon mal auf einem Pferd geritten? Wer hatte schon mal das Vergnügen oder auch Nichtvergnügen? Ja, sind schon ein paar. Ich durfte auch mal in einem Urlaub auf einem Pferd reiten, das ist schon einige Jahre her. Ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Reitsport. Also ihr könnt mich alles fragen, was ihr wollt, ich kann euch keine Antworten liefern. Aber ich habe gelesen, dass es verschiedene Arten gibt, wie ein Reiter die Zügel auf dem Pferd halten kann. Also er kann die Zügel kurz halten, so auf Spannung. Dann kann er das Pferd sofort lenken in die Richtung, in die er möchte. Er kann die Zügel ein bisschen locker lassen, dass sie immer noch so ansetzen quasi im Maul des Pferdes, aber halt nicht so auf Spannung sind. Und dann spricht man auch von hingegebenen Zügeln im dritten Fall. Also es gibt diese Art, hingegebene Zügel zu lassen sozusagen. Das heißt, die Zügel sind locker, das Pferd hat keinen Zügelkontakt, kann man sagen. Also ist nicht an den Zügeln fest und kann theoretisch machen, was es will. Es muss nicht mehr machen, was der Reiter will, sondern der Reiter muss in dem Moment die Kontrolle dem Pferd überlassen und hoffen, dass das Pferd keinen Unfug macht. Ich finde es aber komisch, muss ich sagen, in diesem Zusammenhang von Hingabe zu reden. Weil der Reiter kann ja, sobald er die Kontrolle verliert oder Angst bekommt, die Zügel wieder anziehen und die Kontrolle zurück übernehmen. Deswegen finde ich den Begriff Hingabe in dem Fall gar nicht so hundertprozentig treffend. Aber ich habe in den letzten Wochen vermehrt über das Thema Hingabe nachgedacht. Eigentlich schon eher seit irgendwie einem Jahr oder so. Aber vor ein paar Wochen habe ich einen Text aus der Bibel gelesen, der mir persönlich sehr wichtig geworden ist, der mich persönlich sehr herausgefordert hat, wo es, wie ich finde, auch sehr, sehr stark um Hingabe geht. Und ich habe diese Kurzpredigt überschrieben mit dem Titel »Was wahre Hingabe bedeutet«. Wir wollen uns gleich einen Text anschauen aus 1. Samuel 1, die Verse 10 bis 28. Nicht alle Verse, aber ein paar Auszüge davon. Und wollen uns angucken, was lernen wir in diesen Versen über das Thema Hingabe? Was sagen diese Verse über Hingabe? Und wir wollen uns die Frau Hannah anschauen. Hannah ist eine jüdische Frau. Sie ist verheiratet mit einem Mann, der heißt Elkanah. Und die beiden haben keine Kinder zusammen. Das lesen wir direkt in Vers 2 in 1. Samuel. Und wir lesen auch warum, und zwar heißt es, der Herr hat ihren Mutterleib verschlossen. Also Gott verhindert aktiv, dass Hannah Kinder bekommen kann. Und Elkanah hat eine zweite Frau noch, die heißt Penina. Und Klammer auf, Gott rechtfertigt oder legitimiert eine Polygamie, also eine Ehe mit mehreren Ehepartnern, an keiner Stelle in der Bibel. Das ist nicht Gottes Wille, Klammer zu. Elkanah hat aber diese zwei Frauen. Vermutlich hat er Penina sogar geheiratet, weil Hannah eben keine Kinder kriegen konnte, weil die Familie sonst dann, die Familienlinie quasi dann unterbrochen oder abgebrochen wäre. Also für Hannah muss es schon extrem schwer gewesen sein und emotional gewesen sein, keine Kinder bekommen zu können. Das können wir sicherlich nachvollziehen. Und als wäre das nicht schon genug, wurde sie von Penina, von der anderen Frau, auch richtig gedemütigt und gemobbt. Sie wurde gekränkt, es wurde sich lustig gemacht über Hannah, einfach weil sie keine Kinder bekommen konnte. Und gerade wenn die Familie zu den jährlichen Festen zum Heiligtum gehen musste, wurde das immer besonders schlimm, dass Penina eben Hannah ganz stark gemobbt hat, würden wir sagen, und fertig gemacht hat, weil sie keine Kinder kriegen kann. Und Hannah war tief betrübt, sie war verbittert, sie war emotional quasi am Boden zerstört. Und in so einer Situation, sie hat geweint, sie war verbittert, sie war traurig, lesen wir dann 1. Samuel 1, Vers 10 und 11. Und sie, also Hannah, war in ihrer Seele verbittert und sie betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach, Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und meiner gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen geben wirst, so will ich ihn dem Herrn alle Tage seines Lebens geben und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Also Hannah ist in ihrer Verbitterung, sie weint, sie ist betrübt und sie kommt damit zu Gott. In ihrem Kummer, in ihrem Leid kommt sie zu Gott und wir lesen nicht nur, dass sie betet, wir lesen auch, was sie betet, was der Inhalt ihres Gebetes ist. Und sie legt ein Gelübde ab, also eine Art Versprechen oder ein Schwur sozusagen vor Gott. Und das Gelübde finde ich interessant, besonders aus drei Hinsichten. Und zwar erstens, Hannah erwartet Großes von Gott. Sie hat ja jahrelang keine Kinder bekommen können. Und jetzt kommt sie zu Gott und bittet Gott, dass Gott ihr einen Sohn schenkt. Das ist ja, wir würden sagen, es ist unmöglich. Aber Hannah erwartet Großes von Gott. Und hier können wir schon ein erstes lernen. Hingabe erwartet Großes von Gott. Also wahre Hingabe setzt Gottes großes Wirken voraus und geht von Gottes großem Wirken dann aus. Außerdem sagt Hannah in dem Gelübde, dass ihr Sohn ein Nazirea sein soll. Vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört. Hannah sagt, es soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen, also ihm sollen die Haare nicht geschnitten werden. Und das war ein klares Erkennungsmerkmal für einen Nazirea. Nazirea heißt so viel wie der Abgesonderte oder der Geweihte. Und das waren Menschen aus dem Volk Israel, die für einen Dienst ausgesondert wurden, also für einen ganz bestimmten Dienst. Und sie mussten deswegen auch besonders rein sein. Sie durften sich nicht die Haare schneiden, durften kein Alkohol trinken, durften keine Leichen berühren. Also ganz strikte Gesetze gab es für die Nazirea, damit sie eben rein sind und Gottes Auftrag so ausführen können, wie er eben auszuführen ist und sich dabei nicht irgendwie verunreinigen. Und was mit diesem Nazireatum noch drittens einhergeht, ist, dass Hannah sagt, Gott, wenn du mir einen Sohn schenkst, dann werde ich ihn dir zurückgeben. Dann werde ich ihn nicht für mich behalten. Ich gebe dir meinen Sohn wieder zurück. Also das, was sie sich am meisten gewünscht hat, ist sie bereit, wenn sie es bekommt, komplett wieder Gott abzugeben. Und ich habe mich gefragt, warum macht sie das? Sie wünscht sich doch so sehr einen Sohn. Sie wird gekränkt, weil sie keinen Sohn hat. Warum bittet sie nicht um einen Sohn und ist dann dankbar und fertig? Aber ich glaube, die Antwort ist, dass ihre Liebe zu Gott größer ist, dass die Liebe zu dem Geber größer ist als zu der Gabe, zu dem, was sie bekommt. Das, was sie bekommt, ist nicht so groß und nicht so wertvoll für sie, wie der, der es ihr geben kann, und das ist Gott. Und hier sehen wir zwei weitere Aspekte von Hingabe. Hingabe ist freiwillig. Hannah wird nicht gezwungen, das Gelübde abzulegen. Sie wird nicht gezwungen, dieses Versprechen, diesen Bund einzugehen, diesen Schwur einzugehen. Sie macht es freiwillig, einfach weil sie Gott liebt und weil Gott ihr wichtiger ist, weil Gott für sie größer ist als die Gabe, als das Geschenk. Und wir sehen hier auch, Hingabe heißt 100% zu geben. Hannah sagt ja, wenn ich den Sohn bekomme, soll er alle Tage seines Lebens Gott dienen. Also nicht nur ein paar Jahre und dann kommt er zurück und alles ist wieder wie vorher oder alles ist dann gut oder so. Sie sagt, er soll dem Herrn alle Tage seines Lebens gehören. Ich bin bereit, meinen größten Wunsch für immer bei Gott abzugeben und ihm diesen Wunsch quasi zu weihen sozusagen. Und das hat mich schon ziemlich beeindruckt, muss ich sagen, und ziemlich herausgefordert. Aber die Geschichte von Hannah hört hier nicht auf. Nach diesem Gelübde kommt der Priester Eli zu ihr und sie sprechen so ein bisschen miteinander. Und das Gespräch endet damit, dass Eli sagt, Hannah, geh nach Hause, jetzt in meinen Worten, geh nach Hause, dein Gebet wird erhört werden. Also Gott wird dir das schenken, was du von ihm erbeten hast. Keine Ahnung, woher Eli das wusste, aber er wusste es und er konnte es mit Sicherheit sagen. Und Hannah geht dann nach Hause und dann lesen wir ab Vers 19, 1. Samuel 1, Vers 19 bis Ende. Und sie machten sich am nächsten Morgen früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten zurück und kamen in ihr Haus nach Rama. Und Elkanah erkannte Hannah, seine Frau, und der Herr dachte an sie. Und Hannah wurde schwanger. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel, denn vom Herrn habe ich ihn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus wieder hinauf, um dem Herrn das jährliche Schlachtopfer zu opfern und sein Gelübde zu erfüllen. Aber Hannah ging nicht mit hinauf, sondern sie sagte zu ihrem Mann, wenn der Junge entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheint und dort für immer bleibt. Und der Mann Elkanah sagte zu ihr, tu was Gutes in deinen Augen, bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Nur möge der Herr sein Wort aufrechterhalten. So blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Und als sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu drei Stiere und ein Epha Mehl und einen Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Der Junge aber war noch jung und sie schlachteten dort den Stier und brachten den Jungen zu Eli und sie sprach, bitte mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Jungen habe ich gebetet und der Herr hat mir meine Bitte erfüllt, die ich von ihm erbeten habe. So habe auch ich ihn dem Herrn wiedergegeben, all die Tage, die er lebt, soll er dem Herrn gehören. Und sie beteten dort den Herrn an. Also Eli verspricht Hannah, dass sie den Sohn bekommen wird. Und sie kommen wieder zu Hause an und dann steht da, Elkanah und Hannah schlafen miteinander. Und dann dieser Satz, der Herr dachte an sie. Der Herr hat an Hannah gedacht und das ist ja das, worum sie unter anderem auch gebeten hat in ihrem Gelübde. Herr, denke an mich, gedenke meiner, denke an deine Magd, sagt sie. Und sie bittet Gott, dass Gott an sie denkt und Gott tut es. Gott denkt an sie, Gott sieht sie an. Gott ist ein Gott, der sieht, hatten wir letztes Jahr auch in der Jahreslosung. Und Hannah ist tatsächlich schwanger geworden. Und nach 9 Monaten circa wussten sie auch, dass es wirklich ein Junge ist. Und alles, was Hannah gebeten, worum Hannah gebeten hat, ist genauso eingetroffen, wie sie es gebeten hat. Also Gott hat sich entschieden, ich werde dieses Gelübde, was Hannah eingegangen ist, ich werde es erfüllen. Ich werde meinen Teil erfüllen. Er hätte ja auch sagen können, ich habe andere Pläne. Aber Gott hat das so erfüllt, wie Hannah es gebeten hat. Also dieser Junge, dieser Samuel, ist eine Gebetserhörung, kann man sagen. Und er heißt auch so, weil Samuel heißt von Gott erhört. Und jetzt liegt es an Hannah, weil Gott ja seinen Teil erfüllt hat, dass Hannah auch ihren Teil erfüllt. Weil sie hat es ja versprochen, dass sie es machen wird. Und sie erklärt ihrem Mann Elkanah, dass sie Samuel abgeben will. Und ich finde Elkanas Reaktion hier so spannend. Er sagt, tu, was gut ist in deinen Augen. Elkanah als Mann, als jüdischer Mann, hatte das Recht, das Gelübde seiner Frau für nichtig zu erklären. Er hätte es annullieren können sozusagen. Also Hannah hätte sagen können, Elkanah, ich will Samuel abgeben. Elkanah hätte sagen können, nein, das will ich nicht, das Gelübde ist ungültig und es wäre ungültig, es wäre, als wäre nichts gewesen. Aber Elkanah zieht mit, er unterstützt und bestätigt Hannah in dem, was sie tun will. Und gerade in Bezug auf Ehepaare, weil wir ja auch viele Ehepaare hier sind, können wir, glaube ich, auch lernen, Hingabe erfordert beide Ehepartner. Also ein Mann kann nicht vollkommen hingegeben leben, wenn seine Frau nicht das gleiche Anliegen hat und auch hingegeben lebt und ihn unterstützt und sie beide zusammen, voranbringen möchten. Genauso kann eine Frau nicht vollkommen hingegeben leben, wenn ihr Ehemann nicht mitzieht, wenn er nicht auch dieses Anliegen hat, hingegeben zu sein und alles für den Herrn zu geben. Und daraus können wir, glaube ich, auch lernen, dass es unsere Pflicht ist, als Eheleute oder auch für die, die noch heiraten wollen, dass es unsere Pflicht ist, uns gegenseitig in der Ehe zu unterstützen, zu fördern, näher zu Jesus zu bringen und in der Hingabe gemeinsam zu wachsen und an einem Strang zu ziehen, was das angeht, wie wir es hier bei Hannah und Elkanah, ihrem Mann, auch sehen. Und Hannah bleibt jetzt in Rama, in ihrer Heimatstadt, und sie sagt, sie will ihren Sohn Samuel abstillen, also entwöhnen sozusagen. Das heißt, Samuel war ungefähr 2, 3, vielleicht 4 Jahre alt, als es dann soweit ist und als er in den Tempel oder in den Dienst für Gott dann geschickt werden sollte. Er war noch ein kleines Kind und Hannah entschließt sich jetzt, sich auf den Weg zu machen. Vielleicht war es ein sehr, oder wahrscheinlich war es ein schwerer Gang für sie, weil sie ihr Kind natürlich geliebt hat über alles. Aber sie macht sich auf den Weg, um das Kind jetzt zu Eli zu bringen und es in den Dienst Gottes zu stellen. Und ich habe selber keine Kinder, aber stellt euch mal vor, ihr wollt euer 2- oder 3-jähriges Kind voll und ganz in den Dienst Gottes stellen. Ihr gebt es ab und es soll Gott sein Leben lang dienen. Ich glaube, das muss für Eltern ein großer Schmerz sein, stelle ich mir zumindest so vor. Und es ist ihr vielleicht noch nicht leicht gefallen, aber wir lesen nichts von Reue oder dass sie es irgendwie rückgängig machen wollte, sondern sie hat es gerne gemacht. Nicht, weil sie eine schlechte Mutter ist, sondern weil sie Gott über alles liebt und weil sie weiß, es ist gut, es ist Gottes Wille, dass ich das gerade tue. Es ist von Gott quasi bestätigt worden. Und Hannah bringt Samuel zu Eli und übergibt ihren Sohn Eli, dass er dort dient. Sie zieht ihr Versprechen durch. Und hier sehen wir auch, Hingabe ist konsequent. Hannah sagt etwas und erst Jahre später, 3, 4, 5 Jahre später, konnte sie es erst durchführen, konnte sie es erst umsetzen. Aber ihre Hingabe war oder ist konsequent. Sie entscheidet sich, das zu tun und sie tut es auch. Sie zieht es so durch, wie sie es Gott versprochen hat. Und ja, ist bereit, das eben so durchzusetzen, wie sie es gebeten hat. Und dann lesen wir in Vers 28 am Ende. Und sie beteten dort den Herrn an. Also sie durchlaufen diesen ganzen Prozess. Die Gebetserhörung, Samuel wird geboren, er wird abgestellt, er wird zu Eli gebracht und so weiter. Und anstatt zu trauern oder so, beten sie gemeinsam Gott an. Sie loben und preisen Gott. Und ich glaube, wir können hier auch sehen, Hingabe führt zur Anbetung. Hingabe führt dazu, dass Gott groß gemacht wird, dass Gott angebetet wird. Hingabe ist Anbetung. Hingabe ist unsere Antwort auf Gottes Gnade. Und ich habe so über dieses Thema Hingabe nachgedacht, habe ich ja eingangs schon erwähnt, habe mich gefragt, wie sieht es mit meiner Hingabe aus? Vor ein paar Wochen haben Andrea und ich so einen Spaziergang gemacht hier in der Gegend. Und wir haben so darüber gesprochen, was sind so unsere Träume, unsere Wünsche eigentlich für unser Leben? Also für uns persönlich, aber auch für unser geistliches Leben. Ja, was sind so unsere Wünsche und Träume? Und eine Sache, über die wir auch gesprochen haben, ist, dass wir uns gerne ein Haus wünschen würden. Dass wir uns wünschen würden, hier in der Gegend ein schönes, großes Haus zu kaufen oder zu bauen, wie auch immer, und da glücklich zu werden. Viele haben ein Haus von euch und ich glaube, das ist voll was Gutes. Man kann ein Haus richtig gut zur Ehre Gottes einsetzen. Man kann Gäste einladen, man kann Leute zu sich aufnehmen, man kann grillen, Lagerfeuer machen, sowas alles. Also ein Haus kann man richtig hammer, richtig gut einsetzen. Und da ist erstmal nichts Schlechtes dran, überhaupt nicht. Aber seit wir letztes Jahr in Brasilien waren, haben wir uns auch so ein bisschen die Frage gestellt, okay, wo soll es für uns eigentlich hingehen? Wo ist unser Platz? Ist es hier in Espelkamp? Dürfen wir weiterhin hier in Espelkamp dienen, was wir von Herzen gerne tun? Oder will Gott uns doch woanders haben? Will er uns doch irgendwo im Ausland haben? Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber an dieser Frage hängt ja auch so ein Stück weit dieser Wunsch nach dem Haus. Also das eine muss das andere nicht ausschließen. Ich hoffe, ihr versteht das richtig. Aber für uns war so ein bisschen diese Frage bei diesem Spaziergang, als ob Gott uns fragt, wärt ihr bereit, diesen Wunsch aufzugeben, diesen Traum aufzugeben? Wären wir bereit, unseren Traum an den Nagel zu hängen, um Gott dadurch zu dienen? Und ihr merkt, das sind keine ausgereiften Gedanken, keine fertigen, abgeschlossenen Gedanken, sondern wir sind in einem Prozess, wo Gott uns Sachen klar macht und verstehen lassen möchte und wo wir selber auch angefangen in unserem Herzen sagen müssen, okay, ja, wir sind bereit, oder vielleicht noch sagen, wir sind vielleicht nicht bereit. Und ich möchte dich persönlich fragen, wie sieht es mit deiner Hingabe aus? Was sind Dinge, die Gott dir vielleicht geschenkt hat oder die du dir von Herzen gerne wünschst und die du betest, die dir persönlich einfach so wichtig sind, die einen hohen emotionalen oder auch materiellen Wert für dich haben? Ist es vielleicht auch ein Haus? Ist es ein Auto, Anerkennung? Ist es Karriere im Job? Ist es viel Geld? Ist es ein Ehepartner? Sind es Kinder? Sicherheiten? Was auch immer. Ich weiß nicht, womit du meinst, glücklich zu werden oder was dir von Herzen wichtig ist. Aber was wäre, wenn Gott dich heute fragt, bist du bereit, das für mich aufzugeben? Nicht, weil Gott böse ist und einfach so aus purer Boshaftigkeit und Schadenfreude das Beste wegnehmen will und uns schaden möchte, sondern einfach, um zu gucken, woran hängt denn unser Herz? Weil ich glaube, an unserer Reaktion auf die Frage, ob wir bereit sind, alles Gott zu geben, an unserer Reaktion zeigt sich, was wirklich den ersten Platz in meinem Leben hat. Was ist mir wichtiger? Mein Dienst für Gott, meine Beziehung zu Christus oder die Sachen, die ich mir wünsche? Wir haben letzte Woche das Lied gesungen, es war, dass Jesus starb für mich, was mich persönlich sehr herausfordert immer, auch vor allem die dritte Strophe, weil da singen wir, die Schuld mit Tränen, Heiland, kann ich nie dir zahlen ab. Und dann, hier Jesus, nimm mich selber an. Es ist alles, was ich habe. Und ich singe diese Worte von Herzen und singe die laut mit und denke auch oder meine auch, es ernst zu meinen. Aber bestätigt das, was ich da singe, auch mein Leben? Ist das, was ich da singe, auch gleich dem, was ich lebe? Oder singe ich irgendwas und gebe mich mit einem Lippenbekenntnis zufrieden und lebe mein Leben aber so, wie ich das möchte? Und vielleicht sitzt du hier heute und fragst dich, was soll das alles? Warum sollte man Jesus überhaupt irgendwas geben oder ihm nachfolgen? Oder das klingt doch irgendwie komisch oder mystisch und ich will mein eigener Herr sein oder so. Aber weißt du, so wie Hannah einen einzigen Sohn hatte und bereit war, ihn aufzugeben, ihn Gott abzugeben, damit er Gott sein Leben lang dient, so war Gott selber bereit, seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde zu schicken, damit er Gott ja sein Leben lang dient und damit er mit seinem Leben uns Menschen dient. Jesus Christus ist auf die Erde gekommen, das haben wir letzte Woche auch gerade daran gedacht, dass er auf die Erde gekommen ist und für uns gestorben ist. Er hat deine und meine Sünde bezahlt an diesem Kreuz, an einem Kreuz und ist dafür gestorben. Gott selber hat alles quasi gegeben, damit wir in die Beziehung mit ihm kommen können, damit wir mit ihm leben können und Frieden mit ihm haben können. Er hat selber alles gegeben und deswegen ist es, glaube ich, nur die einzig logische und richtige Reaktion, dass wir sagen, okay, Gott, wenn du alles für mich gegeben hast, dann bin ich auch bereit, alles für dich zu geben, mich dir hinzugeben. Und ich möchte dich einladen, nimm diese Gnade heute an, wenn du es noch nicht gemacht hast. Es ist ein Geschenk, das Jesus dir gibt. Und ich möchte dich wirklich ermutigen und einladen, es heute anzunehmen. Viele von uns sind aber auch mit Jesus unterwegs. Und ich möchte uns an einen Vers erinnern, aus Galater 2, Vers 20. Da heißt es, ich lebe, doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Also Christus gibt sich uns hin, Christus opfert sich auf für uns Und Paulus sagt, deswegen lebe ich zwar rein körperlich noch, aber mein Herz regiert ein anderer, mein Herz regiert Christus selber. Er hat uns so sehr geliebt, dass er alles gegeben hat. Und deswegen soll unsere einzig logische und folgliche Reaktion daraus sein, das Gleiche zu tun und ihm auch alles zu geben. Ich glaube, das ist wahre Hingabe. Und ich schließe mit einem Gedanken noch zur Hingabe. In 1. Samuel 2, also ein Kapitel weiter, lesen wir, dass Hannah, nachdem sie Samuel zu Eli gebracht hat, noch 5 weitere Kinder bekommen hat. Sie wusste ja nicht, ob noch Kinder kommen. Sie hat Samuel abgegeben und wusste nicht, okay, kommen jetzt noch Kinder nach oder war es das jetzt? Was ist jetzt? Also sie wusste es einfach nicht. Aber Gott belohnt ihre Hingabe. Ich glaube, Hingabe wird belohnt. Jesus sagt in Markus 10, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht 100-fach empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Hingabe wird belohnt. Zum Teil schon hier auf der Erde, aber spätestens und am heftigsten wird es im Himmel belohnt, in der Ewigkeit, in unserem ewigen Leben, wo wir mit Christus vereint sein dürfen, wo wir mit ihm zusammen leben dürfen und ihn für immer preisen dürfen. Hingabe wird belohnt. Und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass es sich lohnt, alles für den Herrn zu geben, weil er alles für uns gegeben hat. Amen.